In den vergangenen Wochen haben wir uns oft gefragt, wie viel Politik, global wie national, in 24 Stunden passt und welche Ausmaße das Ganze noch annehmen kann. Was bei all den Irrungen und Wirrungen zunehmend in den Hintergrund rückte, waren ein wertschätzender Dialog auf Augenhöhe, ein transparentes Abholen der Wählenden und nicht zuletzt ein lösungsorientiertes Miteinander auf der politischen Bühne. Genau dafür setzt sich unser heutiger Gast Florentin Siegert mit viel Leidenschaft und Engagement deutschlandweit ein und ist damit für uns genau der perfekte Gesprächspartner.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon morgen wäre, oh du fröhliche Diskussionskultur. Herzlich willkommen, Florentin.
Hallo Frank, hallo Anna, schön, dass ich da sein darf.
Hi, wir freuen uns auch und in diesem Motto und Sinne, hallo Frank, hallo nach Hamburg.
Ja, und hallo Anna. Schön, euch alle zu sehen. Spannende Aufnahme, Dezember. Aber lasst uns nicht so viel Zeit vorne verquatschen, da bin ich immer relativ gut drin. Lasst uns direkt einchecken. Ich glaube, das Gespräch wird so spannend, dass da noch ganz viel kommt. Also, unsere Check-in-Fragen. Florentin, also wir sind neugierig. Wer bist du eigentlich? Und damit so ein bisschen der Ball an dich. Kurze Vorstellung in 5 Sätzen. Und dann machen wir hinten raus. Mach gerne direkt weiter. Wie geht's dir heute? Und ja, wenn heute schon morgen wäre, wie ginge es deiner Meinung nach der Demokratie? Das sind so die 3 Check-in-Fragen. Anna und ich gehen dann mit den Fragen, wie geht's, und eben auch der Demokratiefrage weiter auch in die Folge rein. Florentin, wer bist du?
Hi, ich bin Florentin und ihr werdet mich eigentlich die meiste Zeit dort antreffen, wo ich auch gerade sitze, nämlich am Schreibtisch. Ich schreibe gerade an meiner Promotion zum Thema die Rolle des Deutschen Bundestags bei den Afghanistan-Einsätzen. Und wenn ich das nicht mache, engagiere ich mich für die Demokratie, für überparteilichen Austausch, für eine respektvolle und offene Diskussionskultur bei dem Verein Democracy e.V., den ich zusammen mit 8 anderen vor gut 4 Jahren gründen durfte. Ich war bis Anfang des Jahres auch noch Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, also bin ein sehr politischer Mensch und zum Ausgleich gehe ich aber dann auch gerne laufen und eine große Leidenschaft von mir ist die Musik. Ich bin gerne in Konzerten und da darf gern alles dabei sein, von Oper bis hin zu Taylor Swift.
Sehr cool, dank dir. Wie geht's heute?
Heute geht es so weit, so gut. Ich habe einen langen Promotionstag hinter mir am Schreibtisch, aber morgen geht es in den wohlverdienten kurz vor Weihnachtsurlaub nach Wien und ich freue mich, den Nachmittag heute mit euch ausklingen zu lassen.
Ach, das klingt gut. Und dann lass uns ganz kurz diesen Blick auf diese zukunftsgerichtete Frage werfen. Wie ginge es der Demokratie deiner Meinung nach in der Zukunft? Wie geht's der Demokratie?
Ich glaube, dass in den letzten Jahren und Monaten viel ins Rutschen geraten ist. Also wenn wir nach Deutschland blicken, jetzt die Regierung ist gescheitert, aber auch wenn wir in unsere europäischen Nachbarn schauen, egal ob im Westen oder auch in Osteuropa, wenn man über den Atlantik blickt, es ist viel passiert, Populismus, Extremismus nimmt zu. Deswegen glaube ich, wir haben noch viele Herausforderungen vor uns und ich glaube auch noch nicht, dass wir da am Tiefpunkt angekommen sind. Dass jetzt das etwas nicht so positive für die nächsten Monate, aber da muss man, glaube ich, realistisch sein. Und gleichzeitig habe ich aber die Hoffnung, dass der Wert der Demokratie dann doch erkannt wird, weil es so viele Menschen da draußen gibt, so viele Menschen in Deutschland gibt, die daran arbeiten, dass es eben nicht passiert, die den Wert der Demokratie verstehen. Bedeutet, wenn du mich fragst, wo steht die Demokratie morgen, glaube ich, an einem besseren Ort, als sie heute steht.
Ja, ach, schöner
Gott
Abschluss.
sei Dank.
Danke. Aber gut, Anna, wie ist bei dir?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich bin zum einen froh, dass meine Stimme pünktlich zu dieser Aufnahme wieder zurückgekommen ist. Die hatte sich auch mal kurz in den vorweihnachtlichen Erkältungsurlaub verabschiedet, ist jetzt aber heute wieder da und das freut mich sehr. Ich freue mich auch wahnsinnig auf diese Folge. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir unser Zeitlimit überschreiten werden. Schon im Vorgespräch haben wir gemerkt, das funktioniert hier echt gut mit uns dreien und die Themen gehen uns nicht aus. Und natürlich, wenn ich höre, Vorweihnachtszeit in Wien, da geht mir noch gleich mal mehr das Herz auf, weil es ist so, so schön. Es ist eine einzige große Schneekugel, Florentin, die ihr da
Schön.
betreten werdet. Und ja, also von daher Freude, Freude, Freude. Was will man mehr für eine Podcast-Aufnahme? Frank, wie ist bei dir? Wie geht's dir hier und heute an diesem Dezembernachmittag?
Ich weiß gar nicht so genau, ob ich schon bei mir einsteigen will.
Okay.
Nein, vielleicht muss ich noch mal kurz den Ball irgendwie einmal zu dir rüberwerfen, weil wir werden ja in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich den Urheber des Podcasts namentlich verändern müssen. Und das hat ja Gründe. Und
So. Ja, das ist richtig. Also, ja,
genau,
möchtest du dazu mehr sagen? Soll ich
nein,
dazu mehr sagen?
und es ist deine Geschichte. Und damit würde ich jetzt einfach noch mal kurz den Ball nach Heidelberg werfen.
Okay, ja, das war für mich schon so zur Selbstverständlichkeit geworden, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Und alle, die uns jetzt zuhören, ich sehe schon wieder die Gesichter vor mir, haben ein Fragezeichen nach dem nächsten wahrscheinlich vor Augen. Also, um es für alle kurz zu machen, wer ab sofort Anna Leiber sucht, wird zwar schon noch mich finden, indirekt aber auch nicht, denn ich trage seit letzter Woche, seit dem Nikolaustag, einen neuen Nachnamen, habe standesamtlich geheiratet, hip, hip, hurra, und bin natürlich auch davon immer noch in großer Freude. Also ab sofort sitzt hier ganz offiziell hinter dem Mikro Anna Ludolf.
Mega, und
So.
jetzt kann ich herzlichen Glückwunsch sagen.
Und jetzt kannst
Ja, Glückwunsch.
du. Vielen
Da waren
Dank
schon
fürs
die
Protokoll.
Klatsch-Emojis ausgepackt.
Ich habe es gesehen. Ja, also es wurde hier beklatscht, es wurde letzte Woche beklatscht und bejubelt und entsprechend werden wir natürlich auch unser Intro und alles Weitere anpassen.
So, jetzt bin ich bereit.
Wunderbar, dann schmeiße ich jetzt zurück nach Hamburg.
Genau, nein, ich freue mich tatsächlich, dass wir das so kurzfristig noch hingekriegt haben, die verschobene Folge heute zu machen, weil ich war gestern schon, als wir eigentlich aufzeichnen wollten, schon großer Vorfreude, weil ich, Florentin, mich sehr auf dieses Gespräch freue und einfach nochmal Einblicke zu bekommen, wie du auf Dinge schaust, wie sich auch da Diskussionskultur bei jungen Menschen verändert, offensichtlich wieder verändert. Und da bin ich wahnsinnig neugierig drauf, das zu hören. Also da ist riesengroße Vorfreude. Ja, und ich mache natürlich irgendwie einmal das Fass Norddeutschland auf. Irgendwie die Sonne geht nicht mehr auf hier. Es ist wieder diese Zeit, wo ich eigentlich in den Süden flüchten möchte. Und nicht nur in den deutschen Süden, sondern mehr Richtung Sonne. Aber ich glaube, ich überlebe. Also vielleicht muss ich mir
Kann
irgendwie auch
ich gut nachvollziehen. In
den
Berlin geht die
Tannenbaum.
Sonne auch nicht mehr bis März auf.
Ja, da sind die beiden Städte gleich und es wäre ehrlicherweise heute auch meine Auswahlstadt. Aber gut, so ist es. Anna, kurzer Blick aber auch nochmal auf diese demokratische Frage. Was wünschst du denn der Demokratie oder wie geht es ihr in der Zukunft? Lass uns den Satz vielleicht auch nochmal kurz beantworten.
Sehr gerne. Also du weißt ja, dass mich dieses Thema auch vor allem seit jetzt den Ereignissen des Novembers umtreibt. Mich als studierte Politikwissenschaftlerin lässt es ja, weiß Gott, nicht los, was da so los ist und passiert ist. Und ich wünsche mir, also ich teile, Florentin, deine eher realistisch pessimistische Einschätzung, dass es die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, sehr hart und anstrengend wird für die Demokratie. Und nichtsdestotrotz verbinde ich damit die Hoffnung, dass wenn wir durch dieses tiefe Tal und durch diese Anstrengung einmal durch sind, dass Raum und Platz geschaffen wird für ganz viel Neues und für vielleicht auch ein anderes Miteinander, für ein vielfältiges Miteinander. Und was ich ja auch im Intro schon gesagt habe, wofür wir uns ja auch einsetzen, die Dialogfähigkeit auf Augenhöhe, die wünsche ich ganz unbedingt der Demokratie der Zukunft.
Klingt
Danke.
fabelhaft.
Ja, wenn es mal so kommt, ne, müssen wir nur den Wunschzettel noch richtig adressieren. Frank, wie ist bei dir? Wie guckst du auf das Thema und auch die Zukunft?
Ich fange so halb ganz kurz in der Vergangenheit an. Du weißt, dass ich mir schon lange Sorgen mache. Das hängt aber mit meiner Vergangenheit im Bildungssystem zusammen, wo wir immer noch nicht demokratisch, ja, bilden, erziehen, ausbilden. Vielleicht ist das das richtige Wort, was ich hier benutzen möchte. Also das ist für mich bis heute so, dass das nicht, dass dieser Wert Demokratie so eine große Selbstverständlichkeit bekommen hat. Und für mich in der Wahrnehmung immer so war, das ist was, das wird immer bleiben und das haben wir uns, das ist halt irgendwie, das ist da. Und ich mache mir zunehmend Sorgen, dass diese Selbstverständlichkeit einfach so ist. Also ich zweifle das ehrlicherweise an. Und damit habe ich erstmal den Wunsch, dass wir die Demokratie alle wieder ein bisschen ernster nehmen, alle wieder draufschauen, was, und das ist der Satz für mich, was kann ich tun? Also wo kann ich Verantwortung übernehmen? Wo kann ich einen Beitrag leisten? Und eben nicht die Haltung zu haben, wo kann ich dagegen sein? Was passt mir nicht? Und damit so ein bisschen wegzukommen aus einer interessensbasierten Ich-Kultur hin zu einer, ja, demokratischen Wir-Kultur mit der Frage, wo kann ich, und da kommt das Ich nochmal wieder rein, zukünftig Verantwortung übernehmen. Das ist tatsächlich, das ist der Wunsch, den ich habe. Der zweite Wunsch, den ich habe, und ist, dass wir ja irgendwann im Frühjahr, ehrlicherweise hoffentlich im Frühjahr, noch eine neue Regierung haben, die gestalten möchte, die gemeinsam gestalten möchte, die mit wenig Kompromissen, sondern eher gemeinsame Gestaltungsräume aufmacht und damit Zukunft gestalten möchte, Menschen mitnimmt und nicht der Meinung ist, wir wissen genau, wie es geht und das machen wir jetzt mal über alle Köpfe hinweg, sondern die Räume aufmacht, Menschen zu befragen, Menschen mitzunehmen und sich aber ehrlicherweise auch auf diese Art und Weise konsolidiert. Das wäre mein zweiter großer Wunsch. Und dann gucke ich sehr positiv in die Zukunft. Ich glaube, es ist Zeit dafür, dass wir über eine andere Debattenkultur nachdenken.
Meine Güte, unser Interview hat noch gar nicht richtig angefangen und schon fallen hier so große Sätze und Begriffe. Ich wusste, dass diese Folge ein Volltreffer wird. Ich greife den Ball mal auf von aktiv werden und sich selbst stark machen für die Politik und für die Demokratie. Und Florentin, du hast es vorhin so im Halbsatz schon erwähnt, dass du ja selbst auch politisch aktiv warst. Und das ja schon mit sehr jungen Jahren. Mit 21 hast du angefangen, bist dann auch die politische Karriereleiter, glaube ich, kann man sagen, recht hoch und recht weit gekommen. Was hat dazu geführt? Also was hat dich als 21-Jährigen dazu bewegt, zu sagen, ich kann nicht nur zugucken oder ich möchte nicht nur zugucken und mein Kreuzchen bei jeder Wahl setzen, sondern ich möchte auch aktiv ein Amt bekleiden?
Es hat tatsächlich schon früher angefangen. Also ich würde sagen, kurz nach dem Abi, ich war noch 17 Jahre alt, musste ich mir überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und ich hatte noch, ich würde jetzt retrospektiv vielleicht als naiv bezeichnen, den Gedanken, ich möchte Menschen helfen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und daraus kann man natürlich ein Medizinstudium ableiten, daraus kann man ein Jurastudium ableiten, daraus kann man eine Ausbildung und ein Handwerk ableiten. Also gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und Interpretationen. Ich habe für mich damals irgendwie den politischen Raum abgeleitet und gesagt, ich möchte das besser verstehen und erstmal Politikwissenschaft angefangen zu studieren, ohne eine Parteifarbe mir zu nehmen. Und dann aber schnell gemerkt, wir leben in einer Parteiendemokratie. Und wenn ich einen Beitrag leisten will und gestalten will, brauche ich eine Partei. Ich war zu der Zeit auch im Pfarrgemeinderat bei mir in der Heimat noch tätig und merkte, okay, wenn man in so einem Gremium sitzt, da kann man auch gestalten und wollte das dann auch für meine Stadt, für meine Heimatstadt tun, auch was zurückgeben und habe mich dann angefangen, politisch zu engagieren. Und hatte dann sehr, sehr viel Glück, weil mir viele Menschen Vertrauen ausgesprochen haben. Die haben mich gefördert und haben gesagt, Florentin, wenn du Verantwortung übernehmen willst, wir helfen dir. Und das ist, glaube ich, vor allem als jemand, der in jungen Jahren Politik macht, ganz, ganz wichtig, dass man diese Unterstützung hat und auch der Mut zugesprochen wird. Und dann habe ich angefangen als Ortsvorsitzender und durfte dann auch gut ein Jahr später, 1,5 Jahre später, in den Stadtrat einziehen und wurde Fraktionsvorsitzender und konnte dann ganz hautnah live nicht in dem Planspiel, sondern Entscheidungen treffen, die die Bürgerinnen und Bürger der wunderschönen Stadt Hirschau in der Oberpfalz unmittelbar betroffen haben.
Mit 17 nach dem Abi, ich möchte wirksam werden.
Ja.
Ich muss mich jetzt beherrschen, nicht in deine Schulzeit reinzufragen, was da passiert ist, dass diese Motivation dabei rausgekommen ist. Möchte viel mehr dahin gehen, nochmal auf die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man dann mit, was hast du gerade gesagt, mit 21 im Stadtrat Fraktionsvorsitzender wird. Was passiert da? Wie gehen altgediente Politiker mit einem um? Wie sind sie mit dir umgegangen? Haben sie dich ernst genommen? Was ist da passiert? Also ist das, musstest du mehr kämpfen um Anerkennung?
Es kommt, glaube ich, darauf an, wen man gefragt hat, wie es so oft im Leben darauf ankommt. Ich habe die unterschiedlichsten Reaktionen erlebt. Es gab die, die mich von Anfang an unterstützt haben. Ich glaube, immer wenn man neu in ein Gremium kommt, wird man erstmal beäugt. So, man ist jetzt erstmal nicht nur wegen des Alters, sondern auch wegen der Dienstjahre in Anführungszeichen, fängt man neu an. Und ich habe da erlebt, dass man vorsichtig beäugt wird und dann aber auch nach einer gewissen Zeit, wenn man Reden hält in dem Gremium, wenn man das Wort führt, wenn man verhandelt, dann auch ernster genommen wird und auch ernst genommen wird. Es gab aber natürlich auch an manchen Stellen, ja, ich würde schon fast sagen Missgunst, wenn man gedacht hat, okay, der ist jetzt 21, der hat keine Ahnung vom Leben. Und führt da jetzt eine Fraktion, die in dem Fall sogar noch die Mehrheit in diesem Stadtrat hält. Und das war eine Herausforderung, sage ich ganz ehrlich. Das hätte ich auch nicht geschafft, wenn man nicht Freunde und Familie, weil es auch Sitzungen gab, wo man sich gedacht hat, was soll das eigentlich? Und auch Fraktionskollegen, die einen da gestützt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen. In der Demokratie schafft man es nicht allein, sondern man schafft es gemeinsam. Und das war eine Achterbahnfahrt. Es war eine unglaublich lehrreiche Zeit. Ich würde es immer wieder machen und auch jedem ans Herz legen, sich da einzubringen. Kommunalpolitisch ist ein tolles Feld. Und ich habe es auch nur dann niedergelegt, weil ich Anfang des Jahres für einen Forschungsaufenthalt nach New York gegangen bin und es dann nicht mehr leisten konnte in dem Maße, wie ich es leisten wollte. Und ja, nochmal der große Appell, macht Kommunalpolitik, bringt euch ein. Egal in welcher Art und Weise, es hilft der Demokratie und auch euch selbst.
Danke dir für die Antwort. Und ich muss noch eine letzte Frage da reinstellen. Hast du dich lebensunerfahren gefühlt? Hat dich das in der Form, Politik machen zu wollen, in irgendeiner Art und Weise behindert? Hat das gestört?
Aus meiner Perspektive ist es unglaublich wichtig, dass Fraktionen, egal auf welcher Ebene, mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Lebenswegen besetzt sind. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, ich bin nicht so lange auf der Welt, wie unser Altfraktionsvorsitzender in der Fraktion saß. Natürlich hat der mehr Lebenserfahrung und weiß mehr, wie ein Stadtrat funktioniert. Und das ist was, was man sich aneignen muss. Man muss fleißig sein, das ist klar. Man darf nicht ignorant sein, sondern muss zuhören, die Erfahrung der anderen nutzen. Und gleichzeitig hat man aber den Vorteil, dass man eben nicht in diesen festgefahrenen Strukturen war. Und das habe ich als Vorteil gesehen und das hat auch die Fraktion als Vorteil gesehen und das konnten wir ausspielen. Also es ist, glaube ich, eine Mischung. Man darf nicht naiv sein und sagen, man ist der Größte der Welt. Das auf keinen Fall. Man darf aber auch nicht zu vorsichtig sein, weil jeder Mensch kann gute Ideen haben und die dann auch einbringen.
Danke dir, Anna, und ich sehe dich übers ganze Gesicht grinsen.
Ja, also meine Augen leuchten mindestens genauso, Florentin, wie deine bei den Antworten, weil ich finde das, und deshalb war es uns auch so wichtig, dich hier heute einzuladen. Ich finde das so großartig, wenn jemand, und jetzt bist du natürlich nicht mehr 21, aber jetzt auch nicht unwesentlich älter, wenn jemand da sitzt und sich dafür stark macht und auch schon die vergangenen Jahre stark gemacht hat und sagt, hey, es braucht jeden und jede von uns, damit dieses Konstrukt aufrechterhalten kann und damit es zukunftsfähig wird. Und ich weiß, da gibt es Herausforderungen, ich weiß, da gibt es Lernfelder. Ich nehme diese Herausforderung an und ich ziehe meine Schlüsse daraus und stehe da und mache noch Werbung dafür. Also von daher, ja, ich sitze hier auch mit breitem Grinsen und immer wieder zustimmendem Nicken, was natürlich alle da draußen, die uns zuhören, so nicht sehen können. Was mich beschäftigt, Florentin, wenn ich dir so zuhöre und auch in der Zusammenarbeit, die ich mit Jugendlichen in puncto Kommunalwahl gerade hatte dieses Jahr.
Ja.
Man kriegt schon häufig auch den Satz zu hören und auch in Umfragen und Statistiken liest man es ja. Jugendliche fühlen sich von der Politik nicht gesehen, nicht ernst genommen und sagen dann, pff, warum soll ich denn überhaupt wählen gehen? Also meine Stimme ist ja offensichtlich so irrelevant. Was soll ich denn jetzt da dazu tun? Erlebst du es in deiner Arbeit und hast du es auch schon während deiner Amtstätigkeiten so erlebt? Und wenn ja, wie reagierst du auf solche Aussagen?
Also was du ja auch gerade zitiert hast, liest man in der Sinus-Jugendstudie, in Medienartikel. Und ich glaube, dass diese Frustration da ist, dass Jugendliche das Gefühl haben, man ist laut, man macht was, aber es gibt keine unmittelbare Veränderung jetzt in den Gesetzen, dass die Bundesregierung was beschließt. Einerseits ist es, glaube ich, wichtig zu vermitteln, wie das demokratische System funktioniert und dass, glaube ich, die größte Herausforderung des demokratischen Systems die Komplexität und auch die Dauer von Entscheidungen und Entscheidungsfindung ist. Es ist leider nicht so, dass ein Machthaber alleine das entscheidet, sondern es muss durch viele, viele Instanzen gehen und gleichzeitig eben auch zu motivieren, dass wenn man sich organisiert und dranbleibt, gemeinsam was zu machen, auch etwas umgesetzt werden kann. Und das muss nicht immer nur auf der höchsten politischen Ebene sein, sondern es kann auch auf einer kommunalpolitischen Ebene stattfinden. Und ich glaube, dieses Motivieren, nicht aufgeben, das ist egal in welchem Bereich, wenn Veränderung erzeugt werden soll, wenn man was Großes erreichen will, ob in der Musik, ob im Sport, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das hat immer damit zu tun, dran zu bleiben. Und auch in der Politik, und das, glaube ich, muss man verstehen, es ist vielleicht in anderen Bereichen anders, wird einem als Jungen nicht sofort alles gegönnt. Also im Sport sagt man, oh toll, weil da ist man ja keine Gefahr, man spielt ja in einer anderen quasi Liga. Man spielt noch in der A-Jugend und nicht bei der Herrenmannschaft oder bei der Damenmannschaft. Und das ist in der Politik ein Unterschied. Sobald man gewählt werden kann, sitzt man am gleichen Tisch und kann auch anderen Leuten einen Platz wegnehmen, weil in einer repräsentativen Demokratie gibt es nur eine gewisse Anzahl von Sitzen. Und da, glaube ich, muss man sich stark machen und einbringen und dafür auch streiten, zu sagen, wir wollen auch eine Stimme an diesem Tisch haben. Und deswegen ist, glaube ich, das Rezept dranbleiben und Menschen motivieren. Eben auch zu zeigen, man kann einen Unterschied machen, aber eben auch mit dem Hinweis, es kann auch mal ein paar Wochen, Monate oder Jahre dauern, bis dann an ganz großen Rad gedreht wird.
Ja, danke auch dafür für den Blick nochmal. Ich würde aber gern noch einmal zurückgehen und vielleicht mit einer kleinen Geschichte. Also es geht um Wirksamkeit. Ich habe irgendwann zu meinen Schulzeiten, so ist es allgemein bekannt, es gibt ja diese komischen, schwierigen Klassen, diese nicht unterrichtbaren Klassen. Und ich habe mich eben viel mit diesen Klassen beschäftigt und habe dann auch mit diesen Klassen viel gearbeitet. Und dann gelingt es ja auch, solche Klassen in ein Teamgefüge, in ein Lerngefüge zu bringen, dass sie einen Wert am Lernen erkennen und dann beruhigt sich die ganze Situation. Da gehört natürlich eine ganze Menge zu. Also, aber es gehört vor allem dazu, eine Wirksamkeit wahrnehmbar zu machen. Und im nächsten Schritt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, aus dieser Klasse, da waren interessierte, ja, Mädchen und Jungs, und die haben gesagt, so, das finde ich richtig gut, was du da machst. Aber okay, dann gründen wir jetzt eine Schülerberatung. Und diese Schülerberatung ist dann losgegangen und hat dann Aufträge angenommen von anderen Klassen, von Lehrern vor allem, mit diesen Klassen zu arbeiten. Das war ein unglaubliches Erfolgsmodell. Und worauf ich damit hinaus will, ist einfach nur, und das habe ich bei dir auch gehört, du hast auch gesagt, ich bin unterstützt worden von ganz vielen Menschen. Und du konntest deine Wirksamkeit, so habe ich es eben auch verstanden, deswegen entfalten, weil dir Menschen, weil dich Menschen unterstützt haben, das heißt Familie, aber auch altgediente Politikerinnen und Politiker, die deine Wirksamkeit nach vorne gekehrt haben, also dich wirksam haben werden lassen, dir Mut gegeben haben, das zu tun. Und wenn ich jetzt so ein bisschen, damit würde ich ein bisschen auch den Bogen spannen, was du heute auch tust. Wie ist es dir denn gelungen, Wirksamkeitsräume für junge Menschen aufzumachen?
Das ist eine wunderbare Brücke zu Democracy und vor allem, glaube ich, zu unserem Stipendienprogramm in Anführungszeichen. Es ist, wenn ich auf Democracy gucke und überlegen muss, wie fasse ich das jetzt in einem Satz zusammen, wollen wir junge Menschen dazu befähigen, bei sich vor Ort auch Räume zu schaffen, um respektvolle und offene Diskussionskultur zu leben. Und das ist eine lange Reise gewesen. Und also bis wir an dem Punkt waren, wir haben Workshops und wir haben ein ausgeklügeltes Ausbildungssystem. Denn uns geht es darum, junge Menschen zu empowern, ihnen die Fähigkeiten zu geben, sie wirksam werden zu lassen bei sich vor Ort. Weil Demokratie findet nicht nur in der Bundeshauptstadt oder in den Landeshauptstädten statt, sondern Demokratie findet idealerweise im ganzen Land statt. Und ich finde es auch ein vermessenes Demokratieverständnis zu sagen, wir kommen jetzt aus Berlin und erklären Menschen, ich komme selbst aus dem ländlichen Raum, im ländlichen Raum, wie eigentlich Demokratie funktioniert. Sondern es geht darum, Diskussionsräume zu schaffen und das ja am besten von Menschen, die vor Ort sind und die Menschen ja auch kennen. Es bedeutet, wir haben ein Konzept erarbeitet, junge Menschen zu befähigen, das zu tun. Da geht es um Kommunikationstrainings, da geht es um die Fragestellung, was sind eigentlich die Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Das ist ja auch aktuell wieder eine ganz wichtige Sache. Wir hatten gestern einen Workshop zu Wissenschaft und Demokratie. Also wie spielt das mit rein? Thema Corona, Thema Klimawandel ist es ja auch ganz, ganz wichtig, das Verständnis dafür zu haben. Und auf der anderen Seite wollen wir auch in Schulen wirksam sein, weil auch in Schulen sehen wir eben den Bedarf, Diskussionsräume zu schaffen, sich mit der eigenen Meinung auseinanderzusetzen. Nicht nur zu sagen, ja, das und das hat der Politiker im 19. Jahrhundert gesagt, sondern meine Meinung zu diesem Thema ist, weil. Und auch unterschiedliche Lebensrealitäten zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen, warum bist du denn jetzt dieser Meinung? Und machen deswegen Schulworkshops. Also zusammengebunden, wir befähigen junge Menschen für junge Menschen bei sich vor Ort, an Universitäten, an der Bildungsstätte etc. wirksam zu werden und gleichzeitig aber auch in Schulen zu gehen und dort noch Jüngeren die Möglichkeit zu geben, sich mit der eigenen Meinung auseinanderzusetzen.
Kommt daher auch euer Leitgedanke, Demokratie braucht dich?
Das ist eine Henne-Ei-Frage. Was war zuerst da? Also uns war es ganz wichtig, in der Breite anzusprechen. Wir waren alle Anfang 20, sage ich jetzt mal, als wir das gegründet haben. Und hatten immer die Vision von jungen Menschen für junge Menschen. Und wir wussten auch, zu neunt werden wir nichts bewegen können. Wir können ein Anstoß sein. Ich glaube, da sind wir auch geworden. Wir können Anstoß sein für eine immer größer werdende Bewegung, nenne ich es jetzt mal, für Menschen, die offene und respektvolle Diskussionskultur schätzen, die nicht nur Diskussionen, also nicht nur Argumente austauschen wollen, zu sagen, Anna, du hast die Meinung bei Migrationspolitik X, Frank hat die Meinung Y, ich habe die Meinung Z, super. Nee, ich will, dass wir verstehen, warum hast du diese Meinung, wo kommst du her? Und nicht einfach dieses platte, ich schmeiß Argumente, also hin und her. Und das kann man dann zuspitzen auf Demokratie braucht dich, weil wir mit dem Satz, glaube ich, nochmal klar machen wollten und ansprechen wollten. Wir wollen junge Menschen ansprechen, dass sie auch Teil davon sind, auch wenn sie sich vielleicht im Moment nicht als Teil fühlen. Und das sollte, glaube ich, viele sehr, sehr sensibel machen, wenn dieses Gefühl besteht. Weil das Gefühl ist erstmal ein Gefühl und damit müssen wir umgehen. Und da versuchen wir zumindest einen kleinen Beitrag mit unserem Verein zu leisten, dass die jungen Menschen, wir junge Menschen, da angreifen und was versuchen, in diesem Land zu bewegen.
Wow. Also für mich gerade noch mal, ja, zusammengefasst, ich versuche es mal runterzubrechen. Du hast gerade noch mal erklärt, dass hinter jedem Interesse ein Bedürfnis steckt und dass es total wichtig ist, über diese Bedürfnisse zu sprechen. Also zu wissen, warum vertrete ich das und dann daraus neue Lösungen zu kreieren. Und ich finde, das ist ein so wichtiger, ein so großartiger Ansatz, den ihr damit verfolgt. Weil ich glaube, damit kann ich eine Basis schaffen, Verständnis auch herzustellen,
Ja.
breites Verständnis herzustellen, weil ich mich nicht mehr um Interessen betteln muss, sondern ich kann auf einer Bedürfnisebene völlig neue Lösungsräume aufmachen, weil die Bedürfnisse in Erfüllung kommen müssen und die machen viel größere Lösungsräume auf. Ja, großartig. Also es ist total schön, dich dazu zu hören. Und muss aber noch einmal so ein bisschen da reinfragen. Du hast gesagt, wir haben das mit 9 Menschen gegründet. Oder wir waren 9 und wir, uns war klar, zu 9 werden wir nicht so wahnsinnig viel Gehör finden. Was ist Youmocracy denn heute?
Aus diesen 9 Menschen, die sich alle mehr oder weniger kannten. Also es kannte nicht jeder jeden, aber ein Großteil kannte sich gegenseitig. Es war jetzt keine enge Freundesgruppe, aber um euch einen Eindruck zu geben, was das für Menschen waren, unterschiedlichste Fachbereiche vom Physiker, Medizin, Journalismus, Politik, Kunst. Also Medien ganz, ganz breit und auch verschiedenste Parteifarben. Wir waren von Anfang an überparteilich und sind überparteilich. Es steht auch so in unserer Satzung. Und aus diesen 9 Menschen ist ja ein Netzwerk, eine Bewegung aus über 150 Ehrenamtlichen geworden, deutschlandweit. Wir haben mittlerweile 9 Mitarbeitende. Sind nicht alles Vollzeitäquivalente, aber zumindest 9 Menschen, die mit dem Verein, ich will immer nicht für, weil das passt nicht zu unserer Vereinskultur, mit dem Verein arbeiten. Und da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen diese Professionalisierung, die eingesetzt hat. Also es ist in einem WG-Zimmer gegründet worden, der e.V. Wir haben noch kein Büro, vielleicht irgendwann mal. Aber was daraus geworden ist, das war, glaube ich, am weiten Horizont hat man das gehofft, dass das so aufgeht und so groß wird. Wir wussten, es ist ein dickes Brett. Das ist kein Projekt von 2 Jahren, sondern wir wussten, ja, 5 bis 10 Jahre wird man brauchen, bis das Ding groß ist. Aber wir sind on the way. Also ist noch viel Potenzial nach oben. Aber es hat sich, glaube ich, auch schon einiges getan, von den 9 Menschen, die es damals gemeinsam gegründet haben und auch alle noch in irgendeiner Art und Weise, mit involviert sind.
Und ich sag mal so, die erfolgreichsten Ideen finden häufig entweder ihren Startpunkt in WG-Zimmern, am Küchentisch oder in Garagen, ne? Wissen wir ja alle. Wenn du ein bisschen in die Zukunft guckst, und jetzt machen wir die Zukunft mal ganz konkret mit nächstem Jahr und vielleicht auch so die 2, 3 Jahre danach, Was ist deine Vision für dich und für Humocracy?
Das sind die leichten Fragen.
Natürlich.
Ich fange mit den nächsten Monaten an für Humocracy. Wir wollen vor der Bundestagswahl in den verschiedenen Regionen, wo unsere Demokratiebotschafter aktiv sind, Veranstaltungen machen, wo es darum geht, dass Politiker auch zuhören und die Jugend spricht. Also mal ein neues Veranstaltungsformat, ein frisches Veranstaltungsformat und davon hoffentlich noch viele Veranstaltungen vor der Bundestagswahl durchführen und dann diesen Spirit aber auch nicht abreißen lassen. Also 2025 wird für uns besonders. Wir wollen an noch mehr Standorten ins Machen kommen. Wir wollen viele Diskussionsveranstaltungen durchführen, um Menschen zusammenzubringen mit unterschiedlichen Meinungen und eben genau erkennen zu lassen. Wir haben vielleicht unterschiedliche Interessen, aber dahinter steckt X oder Y. Vielleicht manchmal eine Angst, an vielen Stellen, glaube ich, bei den Themen, die wir diskutieren aktuell, eine Angst, um das dann auch aufzulösen und zu guten Lösungen zu bringen. Und in den nächsten 3 bis 4 Jahren soll das Projekt weiter wachsen. Das ist das Schöne an Humocracy, es ist skalierbar. Theoretisch kann in jeder Kommune, in jeder Gemeinde eine Person sein, Demokratiebotschafter, der Diskussionsrunden auf Augenhöhe organisiert. Das ist eine Frage der Finanzierung und was da alles dran hängt. Aber unser Traum, unsere Hoffnung ist es schon, dass wir das flächendeckend schaffen, dass wir in allen 16 Bundesländern aktiv sind. Da sind wir jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg und Menschen und junge Menschen einfach Humocracy als Raum sehen und begreifen, zu sagen, wenn ich mich austauschen will, ich kann da hingehen, egal welche Meinung ich jetzt habe, ich kann die da vertreten und mir wird erstmal zugehört. Und dann kann es auch sein, dass ich Gegenwind bekomme und ganz, ganz rasanten Gegenwind. Aber ich weiß, es wird respektvoll mit mir umgegangen. Und wenn wir das hinkriegen, in noch mehr Städten und eben nicht nur an Unis, sondern auch an anderen Institutionen angegliedert, dann können wir uns, glaube ich, auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben einiges erreicht.
Und das Büro in Mitte, oder?
Ja, Büro in Mitte ist so eine Sache, aber natürlich gerne zur Nähe des Deutschen Bundestages, dass man da auch mit Entscheidungsträgern sprechen kann. Gucken wir mal. Also wenn es jemanden gibt, der uns ein Büro zur Verfügung stellen wollen würde, ich lagere sehr, sehr viele der Merchandise-Artikel und Flyer auch unterm Bett, wäre ich gar nicht so undankbar.
Klingt gut. Ich würde gern eine letzte Frage reinstellen, weil einfach auch so ein bisschen an Mitte anschließend an die Nähe zum Bundestag. Und du hast eben den Satz formuliert, wenn ich bei Humocracy aufschlage, dann kann ich erstmal sagen, was ich denke und mir wird respektvoll zugehört. Es kann sein, dass ich Gegenwind bekomme, aber es wird respektvoll mit mir umgegangen. Und diese Frage möchte ich gern mal mitnehmen und möchte damit einmal die große politische Diskussionskultur aufmachen. Und genau mit diesem Statement einfach mal zu gucken, was wäre denn der Wunsch da rein? Was sollte sich da verändern? Wie können wir da möglicherweise auch etwas verändern?
Also ich folge persönlich allen Parteien, die im Deutschen Bundestag sitzen, auf Instagram und darf dann auch immer mir angucken, wie miteinander umgegangen wird und stelle fest, es ist jetzt auch im Vorfeld zu dieser Bundestagswahl ein unglaublich personalisierter Wahlkampf und der Ton gefällt mir nicht. Also wenn man das in Gänze betrachtet und diese ganzen Quellen zusammennimmt, müsste jemand, der unbeteiligt zuguckt, sagen, okay, keiner ist geeignet. Von den ganzen Vorwürfen, die im Raum stehen. Ich sage nicht, dass keiner geeignet ist. Ich sage nur, dass wenn ich alle Vorwürfe zusammennehme, disqualifizieren sich die Parteien gegenseitig. Und mein Wunsch wäre, weniger über einzelne Personen und Charaktereigenschaften zu sprechen und zu diffamieren und zu sagen, nee, und Ich möchte das jetzt gar nicht alles zitieren, sondern zu sagen, was ist meine Vision für dieses Land? Wo will ich als Partei, als Gesellschaft, als Land hin? Was sind die Angebote, die ich den Bürgerinnen und Bürgern mache? Und nicht, was machen die anderen falsch, beziehungsweise warum ist die andere Person nicht wählbar? Und ich glaube, wenn der Fokus da verschoben werden würde und jede Partei sagen würde, dafür stehe ich, das ist meine Vision, gäbe es auch eine andere Grundstimmung. Ich glaube, dass das wirklich was damit macht. Und ich habe selber Wahlkampf geführt und mache mich, glaube ich, nicht verdächtig, dieses ja und der, der keine Ahnung von Parteien und wie man Wahlkampf führt. Man kann auch anders Wahlkampf führen. Nur ich finde, es ist wirklich krass geworden, wie sich gegenseitig und auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene, weil es alles irgendwie Argumente ad hominem gegen die Person, gegen die Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl stehen, sind. Und das ist eine Tendenz, die könnte man, glaube ich, sehr, sehr einfach, wenn alle mitmachen, und das ist, glaube ich, jetzt wieder das Problem an der Sache und die Herausforderung, da müssten alle mitmachen und sagen, okay, stimmt, machen wir nicht mehr, dann funktioniert es. Alles andere also alles andere wäre naiv, das ist klar. Aber das wäre zumindest mein hehrer Wunsch für den Januar und den Februar. Die Bundestagswahl ist ja noch und es ist ja noch Wahlkampfzeit. Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, würden wir auch vielen ja eine gewisse Perspektive und Hoffnung auch geben.
Ja, Anna,
Mir
kommt du.
kommt da gerade so eine verrückte Idee. Sie passt aber ganz wunderbar, Florentin, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich aus tiefster Seele und vollstem Herzen unterschreibe. Auch mir fehlen die Visionen und die Lösungen. Mal groß gedacht, vielleicht auch mal verrückt gedacht, in Anführungszeichen, die aktuell nicht da sind oder von niemandem formuliert werden. Zumindest höre ich sie nicht raus aus diesem ganzen Grundrauschen, was du auch gesagt hast. Frank, was hältst du davon, wenn wir unseren Satz oder den Satz anfangen, wenn heute schon morgen wäre, Punkt, 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 mal nach Berlin schicken und gucken, was da so kommt an Antworten?
Ja, los geht's.
Weil genau das ist ja der Gedanke. Also was tun wir denn für die Zukunft und wie kann jeder einzelne von uns da auch motiviert mitgenommen werden? Und wir verlieren uns gerade so, ja, in diesen unschönen und wirklich unmenschlichen Verstrickungen und Vorwurfsspiralen, anders kann ich es gar nicht nennen, dass da ja der Blick für die Zukunft total verbaut ist.
Ich bin gespannt auf die Antworten.
Ich auch. Wir halten alle auf dem Laufenden. Wir machen nicht nur Ankündigungspolitik, sondern wir setzen auch um.
Sehr gut. Florentin und du bist wieder dabei. Also das Versprechen geht raus. Wenn wir das vorstellen, dann stellen wir es mit dir vor.
Cool.
Anna, ich finde, das ist ein wunderbarer Moment, auch zum Auschecken,
Auf die Uhr
auf
zu
die Uhr zu
schauen.
schauen und
Ja.
auszuchecken und damit die beiden Checkout-Fragen, das nehme ich aus dem heutigen Gespräch mit und mein Wunsch für das politische 2025. Florentin. Zuerst wieder an dich. Wir reihen uns ein. Was nimmst du mit? Und das politische 2025. Welche Wünsche?
Nehme sehr, sehr viel aus dem Gespräch mit, aber ich glaube vor allem diesen Drive und diese Motivation, diese Hoffnung, dass sich da noch was verändern kann, dass wir einen positiven Impact machen können, gemeinsam, dass wir einen positiven Impact haben können. Und da glaube ich auch dran. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wieder selbst motiviert. Und man weiß dann, warum man sich manchmal auch spät abends noch ransetzt und für den Verein was tut. Ich hoffe, dass wir 2025 sehr bald eine stabile Bundesregierung haben, die anpackt, die sich nicht in einem Klein-Klein verliert, weil ich glaube, wenn 2025 schief geht, dann haben wir 2029 ein ganz anderes Problem bei der Bundestagswahl. Deswegen, da liegt viel Verantwortung auf den Schultern der dann gewählten Abgeordneten. Und ich bin aber zuversichtlich, dass sie das hinkriegen werden.
Dank dir. Anna, wie schaust du drauf?
Jetzt kommt mindestens genauso eine lange Gedankenpause wie bei Florentin. Ich nehme aus dem heutigen Gespräch zum einen nicht überraschend ganz viel Dankbarkeit mit. Das geht in deine Richtung, also in Richtung Berlin. Florentin, für all deine Impulse und vor allem auch für das Engagement und die Motivation, die auch hier am Mikro rübergekommen ist. Also war mir ein großes Vergnügen. Danke an der Stelle. Ich nehme auch in ein großes Portionchen Hoffnung mit. Hoffnung und eigene Motivation. Und es ging mir auch so, als ich bei euch ja auf dem Bundestreffen sein durfte, wo ich gedacht habe, oh Gott, nach all diesem November hänge ich eigentlich meine Hoffnung an den Nagel. Und dann war ich bei euch und habe gemerkt, wie viel junge, engagierte Menschen es da gibt mit Ideen und Mitgestaltungsräumen. Und dann dachte ich, nee, die wird nicht an den Nagel gehangen, sondern die wird jetzt mal schön aufgeplustert. Damit sie auch trägt. Und auch das nehme ich jetzt aus dem Gespräch wieder mit, weil ich natürlich auch sehe, was ihr schon erreicht habt und wie viel Drive da auch noch bei ist. Und was ich auch noch mitnehme, nicht nur aus uns dreien, wie wir hier sitzen, sondern auch dem, was wir alle erzählt haben, die unheimliche Kraft eines guten Netzwerks. Wenn man die richtigen Leute und die unterstützenden Leute um sich rum hat, dann kann der Weg noch so beschwerlich sein, aber man wird ihn gemeinsam schaffen. Und jetzt auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen, auch wenn wir alle uns wieder an die gemeinsame Kraft unserer Netzwerke und unserer Durchsetzungsstärke erinnern, dann bin ich da auch, ja, sehr hoffnungsvoll. Ich sag's noch mal gerne, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt.
Bei dem Punkt Dankbarkeit möchte ich nur ergänzen, auch danke, dass ich nochmal hier sein durfte und vor allem diesen Dank auch weitergeben an das Team, an jeden Einzelnen, der sich bei Democracy engagiert. Ich darf jetzt stellvertretend hier sein und diese coole Podcast-Aufnahme an diesem wunderschönen Nachmittag mit euch verbringen. Aber da ist jeder und jede Einzelne mindestens genauso daran beteiligt, weil, wie du schon gesagt hast, wir es nur gemeinsam mit diesem Netzwerk auch schaffen können, was bewegen können.
Nickende,
Danke.
nickende
Ja.
Gesichter, ergriffene Gesichter. Frank, ich werf den Ball zu dir in der Checkout-Runde.
Nun kann ich ja schlecht alles wiederholen, was ich alles mitnehme. Also weil es
Dürfen
so.
unsere Teilnehmenden auch nie. Wir sagen auch immer, jeder spricht für sich alleine.
Ja, so ist das. Nein, und es ist letztlich, ist es ganz viel, müsste ich ganz viel wiederholen, weil ich ganz viel mitnehme. Und ich nehme aber sozusagen, ich versuche es wirklich kurz zu machen, einfach mit dem Satz, es geht um Verantwortungsräume, die müssen wir gestalten. Und damit, Florentin, werfe ich dir den Ball zu. Wenn du glaubst, dass ich irgendwo nützlich sein könnte, dann biete ich mich an. Punkt. Und das werfe ich dir zu. Komm gerne auf mich zu. Und damit einfach auch so ein Stück weit, ja, das Thema aufzumachen. Wir müssen auch generationsübergreifend denken, weil ich bin irgendwie der alte Mensch in dieser Runde. Mein Wunsch für das politische 2025, Florentin, ich greife dich wieder auf. Du hast gesagt, Politiker sollten, oder zumindest habe ich es so verstanden, sollten aufhören, sich zu diffamieren, sondern sollten mehr dahin gucken, was können wir auch wieder gemeinsam und wo können wir unsere Positionen so vertreten, wofür stehen wir eigentlich? Und der Wunsch wäre, weil du hast gesagt, es müssten alle damit aufhören. Es könnte aber auch die Möglichkeit bestehen, wenn mir das als Politiker ja genannt wird oder ich mich diffamiert fühle, einfach mal eine Frage zu stellen, was löst es bei dir gerade aus, dass du mich diffamierst? Was habe ich getan, dass das passiert? Und dann lass uns lieber darüber reden, wenn ich dich verletzt haben sollte. Fertig. Und damit mache ich eine andere Diskussion auf, die ich möglicherweise wieder ein Stück weit in einen anderen Lösungsraum bringen kann. Wenn das klappt, wäre es, glaube ich, schon ziemlich gut. Anna nickt wieder. Letzte
Fertig.
Worte. Letzte Worte. Ne? Dank an Zuhörende. Dank an
So wie
dich,
immer.
Florentin.
Danke an euch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Das freut uns sehr und wir haben ja jetzt auch vor und unter Zeugen gesagt, Fortsetzung folgt. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf das nächste Wiedersehen und Wiederhören.
So machen wir es. Ciao, ciao.
Mach's gut.
Schönen Nachmittag noch.
Wenn heute schon Morgen wäre.